Jetzt drehen sie komplett durch, die laden sich einen Knacki ein und dann reden sie noch über eine Krankheit. Was ist denn da los?
Musste machen.
Musste machen.
Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Donnerstag ist immer Gästefolge. Wir begrüßen euch. Natürlich normalerweise der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt in allen Formen und Farben angesagt. Aber donnerstags suchen wir uns Leute, die besonders sind, die Input geben, auch für Amateurfußballer. Und da haben wir heute in der Tat jemanden gefunden. Der ganze große Obstkorb präsentmäßig geht an Danny Piele, weil er hat ihn besorgt. Grüß dich, Danny.
Grüß dich, Stefan.
Was hast du jetzt? Hast du gedacht, ich sag was anderes, oder? Ja,
besorgt habe ich nicht. Du warst gut im Terminmanagement und unser Gast Thomas. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, hallo. Also ich bin jetzt der Obstkorb, oder?
Ja.
Du bist der Obstkorb und der Knacki. Also das wird
Danny,
eine
verrückte Mischung. Jetzt den linken oder den rechten Oberarm, Danny?
Also Obstkörbe mag ich gar nicht.
Ich mal einen Durchfall.
Richtig.
So, was ist hier überhaupt los? Also Thomas Melcher hat einfach eine Geschichte, wie sie theoretisch, da können wir ihn gleich auch fragen, ob er die Filmrechte schon verkauft hat, so in einem hoffentlich gut besetzten Film, möglichst nicht mit Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger oder wem auch immer, auf die Leinwand bringen müsste. Thomas hat eigentlich ein ganz normales Leben gelebt. Hat eine Ausbildung, Banker bist du, glaube ich, irgendwie hat dort gearbeitet, in komplett entspannten Familienverhältnissen unterwegs und dann eines Tages fing er an, Sportwetten zu zelebrieren und das hat langsam angefangen, wurde immer größer und das Größte waren dann irgendwann 800.000 fucking scheiß Euro Schulden. Also das, von dem manche Leute denken, dass Danny und ich das hier kriegen pro Jahr, das ist totaler Scheiß, das kriegen wir nämlich pro Sendung und dann musstest du, weil du es auch mit dem Zurückzahlen und allem möglichen nicht geht, sogar richtig echt in den Knast. Ist das so richtig erstmal bisher?
Ja, total richtig. Ich wollte noch sagen, also Danny hat mich ja hier rangeholt. Der hat mir tatsächlich diese 800.000 Euro geboten für die eine Folge. Und deswegen sitze ich auch nur hier. Also ich mache das jetzt nur wegen der Kohle. Ist ja logisch. Also.
Ich habe mich, während ich diesen Witz gemacht habe, schon wieder geärgert. Weil das ist der kleine Witz, weil es halt wirklich Leute gibt, die denken, wir verdienen wirklich so viel hier. Nein, aber egal.
Nein.
Alles. Du bist heute hier im Vordergrund, weil diese Geschichte ist einfach wahnsinnig wichtig. Für alle Leute, die jetzt denken, ich habe den noch schon mal gesehen, da werden wir heute noch sehr oft drüber reden. Du bist zu sehen mit so einer Aktion, wo immer dieses Schild hier, Wette verloren, hochgeht. Das hat auch was damit zu tun.
Da. Ja.
Mit diesen beiden Trikots, Celtic und Rangers nebeneinander geht eigentlich überhaupt nicht. Das ist eine Idee, die du machst, um darauf aufmerksam zu machen und so. Aber lass uns erstmal anfangen. Wie fing das an?
Du meinst das mit den Wetten?
Ja, also quasi der Ursprung, weshalb du dann letztlich auch hier gelandet bist.
Also um den Bogen jetzt mal ein bisschen so, um das ganze Thema mal zu spannen und rund zu machen. Ich bin ja Amateurfußballer. So ja. War das ja mal gewesen.
Damals. Aus Sachsen-Anhalt?
Aus Sachsen.
Okay. In Dresden geboren ist er.
Ich bin in Görlitz geboren tatsächlich.
In Görlitz,
ach so. So viel zu der Vorbereitung hier. Das passt also wirklich hier alles. Ich bin in Görlitz geboren.
Ich habe drei Zeitungsartikel, die ich jetzt zeigen kann,
wo Dresden. Ich bin in allen drei in Dresden geboren.
Ja,
die haben alle abgeschrieben voneinander.
Die verklagst du auf 800.000?
Quatsch, nein. Ich bin in Görlitz geboren und Amateurfußballer. Ich habe gespielt bei uns im Ort Nieski, falls das irgendjemand kennt.
Selbstverständlich.
Das ist
Nieski
kenne ich auch.
Ja, Sachsenliga, na sicher.
Ja, okay, das ist das. Dann.
Ja, sicher.
Dort komme ich her, da bin ich groß geworden, da habe ich mal in Görlitz gespielt, dann habe ich auch mal in München-Grünwald gespielt, weil ich in München meine Ausbildung gemacht habe zum Bankkaufmann. Und dann machen wir mal den Sprung ins Jahr 2005. Und da habe ich Fußball geschaut mit meinem Bruder zusammen, Champions League, FC Bayern gegen SK Rapid Wien. Und da lief in der Halbzeitpause eine Werbung für, darf ich den Anbieter nennen?
Ja.
Wenn du Nein gesagt hättest, hätte ich den jetzt trotzdem genommen.
Perfekt.
Ja, also Bet and Win damals noch, heute Bwin. Und dann dachte ich mir, ja, es klingt ja spannend, was die da sagen. Ne? Ganz einfach mit Fußballwissen Geld verdienen. Und als Amateurfußballer ist man ja sowieso Bundestrainer, oder wie geht's euch? Also man hat ja schon ein fundiertes Fachwissen. Ja?
Danny ist alle Bundestrainer.
Ja, in allen Sportarten. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich probiere es mal aus. Konto eröffnet, 10 Euro eingezahlt und irgendeine Wette platziert auf dieses Spiel. Und dann sind aus diesen 10 Euro 11 Euro geworden. Und das klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen absurd, aber diese eine Euro war für mich als Bankkaufmann 10%. Und dann habe ich mir gedacht, 10% in 45 Minuten, das ist eine ziemlich gute Rendite.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Thomas, pass mal auf, du legst dein Geld zukünftig in Sportwetten an. jetzt sitze ich hier aufgrund dieser Idee damals, ja, 20 Jahre später.
Also die 10 Euro damals in einen stabilen ETF mit vielleicht einem monatlichen Sparplan hinter oder halt in eine solide Aktie.
Bitcoin.
Oder gab's Bitcoin, würdest du ja nicht sitzen. Also uns eint da einiges. Zum einen der erste Tippschein. Meiner müsste auch 2,5, 2,6 gewinnen.
Du hast auch schon gewettet?
Pass auf, ich bin auch gelernter Bankkaufmann. Ich denke, wir sitzen hier nicht umsonst beide zusammen.
Große Enthüllung.
Und 2,5, 2,6 bin ich. Und die Versuchung ist da relativ easy gewesen. Damals, du bist halt in so einen Lottoladen gegangen oder in so einen normalen Zeitungsladen und konntest halt selber noch bei, das hieß damals OZ. Mein Papa mit mir Reiniger, mein Papa wusste, ich habe ein bisschen Ahnung von Fußball, 3 Wetten gemacht, eins war AS Rom gegen irgendwas, 2-2 gegen Lazio im Derby, glaube ich, noch Mailänder Derby, auch unentschieden getippt und Bayern Sieg. 20 gesetzt, 150 Euro gewonnen. Erste Wette, 100%. Und dann ging es noch so, also nicht weiter wie bei dir, aber schon, dass du sagst, okay, na, ist ja richtig.
Hast du bei 799.000 aufgehört?
Das ist ja richtig Karo einfach, ja. Bisschen Fußballwissen, die meisten Tipps gehen jetzt bei 1-1-0 aus. Easy. Ja.
Damals, heute nicht mehr.
Hast halt angefangen, im Laienwissen irgendwie 4-5 Spiele zu tippen, was natürlich komplett bescheuert ist, das zu machen, weil du hörst die Wahrscheinlichkeit, dass du halt nicht gewinnst. Da habe ich aber 3 Wetten gemacht und irgendwann aufgehört. Also nicht ich, sondern mein Papa, weil ich war halt noch minderjährig. Und von daher eint uns da einiges. Aber gut, deine Geschichte ging nur spannender weiter als meine.
Nee, also ich finde deine Geschichte besser. Ich würde gerne deine Geschichte nehmen. Also das ist völlig okay. Also, aber dann, wie hast du dich damals gefühlt? Oder?
Du hast irgendwie das Dings versechsfacht mit einfachem Fußballwissen.
Ja.
Das ist so genial.
Wir wissen
das ist aber eigentlich, das, was ich gerade mache, hier, halt nur ohne Geld und ohne Wetten.
Wie ging es denn dann bei dir weiter? Weil also meine Erfahrung ist halt Fußballwissen hin und her, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, die Variablen sind einfach viel zu groß.
Ja, natürlich sind die riesig, aber das ist das Wissen, was ich heute habe oder was wir haben. Ne? Ja. Aber bei mir hat es am Kopf sofort Klick gemacht und ich bin auch der Meinung, dass dieses Thema Sucht, ich war ja überhaupt nicht suchterfahren gewesen. Ich habe damals auch vorher Leistungssport gemacht, Zehnkampf, dann später Fußball gespielt. Ich war in der Schule gut gewesen, Bankkaufmann, also wirklich so, wie du eigentlich dir das so ein bisschen wünscht als Eltern. Ja?
Richtiger Schwiegermama,
lieb. Ja. Ja, im Prinzip irgendwie schon so ein bisschen, ne? Aber ich habe nicht geraucht, Alkohol halt wirklich nur am Wochenende mal so zum Weggehen, aber sonst nie und Drogen gar nicht, ne? Und dann plötzlich kommen Sportwetten oder Glücksspiel und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm als Problem, weil da ja Werbung dafür gemacht wurde im Fernsehen.
Und hat dich dann wirklich bei dieser Mini-Wette, um es jetzt mal so zu sagen, 10% immerhin, und da hat dich dann das Glückshormon so gekickt, dass du weitermachen musstest?
Also ich kann es nur so beschreiben, dass mir, also es war wie ein Schalter im Kopf, der hat Klick gemacht, ja, und ab diesem Moment haben sich meine Gedanken darum gedreht, wie ich aus diesem vermeintlichen Sportwissen Geld machen kann, so wie es ja die Werbung suggeriert. Und ich habe dann gleich am ersten Tag noch gedacht, was wäre denn, wenn ich 100 Euro gesetzt hätte oder 1000 Euro gesetzt hätte, und ich habe angefangen zu rechnen. Und ich finde, das ist jetzt erstmal nicht verkehrt, wenn eine Sache gut funktioniert, gerade wenn du Bankkaufmann bist, dann bist du natürlich ein bisschen gewinnorientiert auch aufgrund deiner täglichen Arbeit. Und dann bin ich so völlig unbedarft in diese Sache da reingeschlittert und habe gar nicht gemerkt, dass sich dort ab dem ersten Moment wirklich mein Denken völlig verändert hat.
Also für mich klingt das wie ein Invest eines Kleinunternehmers in eine risikobehaftete,
genau,
ein risikobehaftetes Projekt, so wie Venture Capital, wenn du einfach sagst, du hast diese 10% deines Einkommens über, das packst du jetzt mal ein bisschen risikobehafteter weg. So klingt das, klingt eher nicht nach Wetten, sondern eher nach Invest.
So wie er es gerade ausdrückt. Und du musst vorstellen, er ist relativ bekannt in Sachsen-Anhalt als Fußballer, hat fast auf jedem Platz getroffen
und so weiter.
Als Investor. Er macht es jetzt, er erzählt das ja jetzt so, und es hören ja, mittlerweile hören uns auch echt einen schlappen Menschen zu.
Ja.
Liebe Grüße auch an alle. Und da ist doch bestimmt die Zahl derer gar nicht mal so klein, die das auch so als Kleinkram machen und die das dann sogar fast so, was der Biele kann gar nicht schon lange, ist ja sowieso unter Fußballern verbreitet und so. Das ist doch aber eigentlich gar nicht so gut, wenn wir jetzt hier so sprechen, weil wir machen jetzt keine Niederschwelligkeit für sowas?
Nein, okay, überhaupt nicht. Also ich meine, was jetzt überhaupt nicht niederschwellig passiert, sondern was die ganze Zeit passiert, heute haben wir wieder Champions League, da läuft ja ganz offensichtlich die Werbung dafür. Wette. Also das, was wir machen, ist ja genau das, was Wettanbieter fürchten. Wir reden darüber und wir reden mal über das System dahinter und was wirklich passiert. Und es reden leider viel zu wenig Leute darüber, was ihnen passiert. Denn das Problem ist riesengroß und das große Plus, was Wettanbieter haben, ist, dass es zu wenig Menschen gibt wie ich, die wirklich mal drüber reden, die ihr Gesicht in die Kamera halten und sagen, Leute, ganz so einfach, wie ihr denkt, ist es nicht und das ist passiert und vor allen Dingen auch, das und das habe ich gemacht. Also auch da muss man ja Verantwortung übernehmen, denn von diesen 800.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, waren 750.000 nicht mein Geld gewesen. Ja, und das deswegen
sind sie auch gepumpt dann oder was?
Ja, nicht gepumpt, ich bin zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das habe ich, das wirst du nicht, wenn du dir Geld pumpst, ja, sondern das wirst du, wenn du dir Geld nimmst, wenn du Betrug machst, Unterschlagung, Diebstahl und sowas alles. Und
du hast richtig so einen auf Beschaffungskriminalität
gemacht. Nicht einen auf Beschaffungskriminalität, das ist Beschaffungskriminalität. Ja. Das nimmt sich nichts zu Drogen. Genauso die Wirkung ist doch genau die gleiche. In dem Moment, wo du die Wette beendet hast, egal ob gewonnen oder verloren, brauchst du den nächsten Kick. Und dann geht's wieder weiter. Und deswegen habe ich teilweise 24 Stunden am Tag vor dem Handy zugebracht und habe gezockt.
Könntest du dein altes Wissen aus der Banklehre mit einbringen?
Dass nein, das bei Sucht hat...
Nein, ich meine, um Geld zu beschaffen.
Das ist das Problem.
Das ist das riesengroße Problem. Was
das
man genau ja so für Möglichkeiten hat, wenn man jetzt was auch bei der Sparkasse gelernt, ich auch, da kennt man die Abläufe, man kennt die Vertragsgestaltung, man kennt die Kompetenzrichtlinien und so weiter.
Das war nicht das Thema. Nee? Nee, überhaupt nicht. Also das Geld ist nicht bei der Bank weggekommen, sondern das Geld ist bei Leuten weggekommen, weil ich meine mal zu behaupten, ich war ein relativ guter Vertriebler, Verkäufer gewesen. Und das Geld, was ich damals, die Fähigkeiten, die ich damals benutzt habe, um Bankprodukte zu verkaufen, habe ich dann in eine völlig falsche Richtung gelenkt und habe nicht mehr Bankprodukte verkauft, sondern habe im Prinzip ja mich verkauft und die Leute praktisch verarscht, um an deren Geld zu kommen.
Mach mal ein faktisches Beispiel.
Ich bin in Dresden mit dem Koffer an den Hauptbahnhof gegangen, sah ganz normal aus wie jemand eben aus der Bank. Das war aber, da war ich schon völlig blank, völlig pleite. Also man muss erstmal eine gewisse Hemmschwelle überwinden, um sowas zu machen. Und im Hauptbahnhof war ein Wettbüro gewesen, ja, dort, wo ich immer gezockt habe dann teilweise. Und dann habe ich mich als Reisender ausgegeben und habe einfach wahllos Leute angesprochen, habe gesagt, ich habe hier meine Bankkarte verloren, hier ist nichts mehr da. Das war vielleicht im Jahr 2007 oder 2008, da war das alles noch nicht so elektronisch wie heute. Ich habe mich auch als der ausgewiesen, der ich bin. Und der Punkt ist ja, ich wollte ja die im Prinzip nicht betrügen, sondern ich wollte ihr Geld haben, um damit zu spielen, um denen das 2-3 Tage später wiedergeben zu können. Das ist natürlich vom Gedanken her trotzdem völlig verwerflich, aber so war mein Denken damals. Deswegen, man muss es ja wirklich aufschlüsseln. Und dann habe ich, keine Ahnung, ein paar Leute angesprochen und dann teilweise musste ich auch nur einen ansprechen, dann hatte ich 150 oder 200 Euro in der Tasche.
Die haben dir das Geld gepumpt?
Die haben mir das Geld gegeben. Ich habe denen praktisch wirklich meinen Ausweis auch gezeigt per WhatsApp. Wir hatten alles alles da gehabt. Das Problem ist nur, wenn du mit gepumptem Geld anfängst zu spielen, um daraus mehr zu machen, dann kann es durchaus passieren, und das ist sehr wahrscheinlich und das ist ja auch passiert, dass dieses Geld weg ist. Weil du musst ja versuchen, aus diesem Geld mehr zu machen. So, dann waren also die ersten 200 Euro weg. Dann musste ich wieder meinen Koffer nehmen, musste wieder dahin aus dem Wettbüro im Hauptbahnhof raus, wieder in die Eingangshalle da rein und musste wieder Leute ansprechen, um wieder an Geld zu kommen, damit ich das Geld, was ich mir von denen pumpe, wieder reinhole, plus das, was ich vorher verloren habe. Also, weißt du, das kann ja nicht funktionieren. Nee. Trotzdem lief es genau so.
Du hast das Schneeballsystem gegen dich selbst gespielt.
Naja, gegen die Menschen habe ich das gespielt. Und
er war seine eigene Bank.
Ich war Erfüllungsgehilfe, muss man auch so sagen, der Wettindustrie.
Und es ging immer nur, wenn du sagst, zocken, hat das nichts mit Spielbude oder sowas zu tun, sondern es ging immer nur um Wetten.
Sportwetten. 100% Sportwetten.
Und wie läuft denn das technisch ab? Was heißt denn da zocken? Du sitzt da in dieser Bude. Ich habe mich schon immer gefragt, was die da machen. Ich habe mich noch nie da reingetraut.
Ich frage mich immer noch, wer heutzutage noch in so einen Tippico-Laden geht.
Ja, heute geht ja kaum noch einer dahin. Aber
bist du hier in Magdeburg am Hasselhoffplatz lang gegangen?
Ja, da gehe ich regelmäßig vorbei, aber ich gucke da auch nicht rein. Die Leute, die da sitzen, tun mir wirklich total leid.
Also wer zockt heutzutage noch physisch in einem Laden?
Na, aber wie macht man? Man guckt dann, da ist jetzt irgendein Pferderennen. Also machen wir jetzt mal irgendwas oder ein Fußballspiel?
Pferderennen ist bei Tippico nicht.
Es geht nur um Sport.
Um mal eine Sache zu sagen, warum geht man in so ein Wettbüro? Der Punkt ist, du gehst in ein Wettbüro, um wenigstens für einen Moment nicht allein zu sein, weil Wetten unglaublich einsam macht. Normalerweise kannst du das an deinem Handy machen, die ganze Zeit, und du bist dann auf das Ding konzentriert, aber du verlierst sämtliche sozialen Kontakte. Also das ist ja das, was ich auch verloren habe. Ich habe ja Geld verloren, eigenes, fremdes Geld. Ich habe Vertrauen verloren, ich habe unfassbar viel Lebenszeit verloren. Ja, und ich habe auf alle Fälle meine ganzen sozialen Kontakte verloren dadurch. Und dann gehst du ins Wettbüro, dann hast du wenigstens ein paar soziale Kontakte, aber die sind genauso abhängig wie du selbst und bringen dich im Leben jetzt auch nicht weiter. Aber du hast zumindest Menschen um dich drumherum, die aber auch in ihrer eigenen Blase und ihrer eigenen Bubble leben.
Nochmal zurück zu dem Technischen. Du, ja. Da ist irgendwann irgendwo ein Spiel, dann wettest du da drauf, haust den 100er auf den Tisch.
Nicht auf den Tisch, an Automaten.
In Automaten, ja. Und dann ist das Spiel nach 10, 20, 60 Minuten zu Ende und dann siehst du, ob dein Geld weg ist oder nicht.
Das heißt, siehst du ja zwischendrin
schon. Du kannst zwischendrin, du kannst auch Live-Wetten machen. Du sagst jetzt, erste gelbe Karte kriegt heute Abend Bayern München gegen Arsenal.
Ach so.
Du kannst tippen, Anstoß.
Jetzt wird's gefährlich, glaube ich. Jetzt
entsteht. Nee, überhaupt nicht, weil das verrückt ist. Ich kann mir das nie vorstellen. Ja,
also in meiner Welt, in der ich das einmal gemacht habe, war es 3 Ausgänge. Also vielleicht noch ein Halbzeit-Out. Das heißt, du kannst ein Halbzeitergebnis tippen und dann Sieg, Niederlage, Unentschieden. Das war so meine Zeit. Und jetzt gibt's, also
es gibt
pro Spiel gibt's mittlerweile 300, 400 Wetten. Ja, jeder einzelne Spieler macht das erste Tor, es gibt die erste Ecke.
Werden die vorgegeben, diese komischen Wetten? Also da werden Angebote gemacht von Menschen, die sagen, du kannst jetzt, wann fällt die erste gelbe Karte, setzt du drauf.
Macht wenn der Buchmacher, die dann,
genau. Und das finde ich halt, wirklich am nicht, also finde ich nicht greifbar, wie für so viele Wetten so viele fucking Quoten entstehen können. Also welches System, welcher Server schafft es, diese Daten so gebündelt zusammenzustellen, dass dann im Endeffekt bei random pro Tag 10.000 Spielen auf der ganzen Welt mal Faktor 50 bis 100 Wetten rauskommen mit Quoten, mit Live-Quoten. Das heißt, wenn ja heute Abend Bayern gegen Arsenal 1-0 führt, kannst du immer noch ein Handicap auf Arsenal tippen, dass die 3-1 gewinnen beispielsweise und so weiter.
Genau.
Das sind Live-Wetten. Und das finde ich halt noch viel, viel krasser, wie weit die Technik da heutzutage schon ist.
Da muss ich dazu sagen, genau dieses Thema Live-Wetten, deswegen war Odds-Set für mich damals nie ein Thema gewesen, Live-Wetten plus Cash-Out, das ist ja dann nochmal die Steigerung des Ganzen. Live-Wetten in Verbindung mit Cash-Out.
Cash-Out ist, das heißt, dass du eine Wahrscheinlichkeit hast, dass du 100 Euro setzt und du das System sieht, okay, wenn du jetzt rausgehst mit deiner gewonnenen Wette, die gerade so aussieht, kannst du mit 80 Euro aussteigen. In der Annahme, dass du die Wette ja vielleicht eh gewinnst. Dann kannst du sagen, alles klar, ich gewinne die Wette so oder so. Dann würdest du ja 100 bekommen. Die 20% Differenz sind halt noch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch noch ein Tor fällt. Das ist Cash-Out. Du kannst quasi live entscheiden, ob du rausgehst.
Dein irrer, wahnwitziger Blick macht mir Angst, als ob du das geil findest.
Nee, ich finde die Analytik dahinter geil.
Ich muss dazu sagen, was ich gerade cool, also erstmal kannst du es gut erklären, zweitens finde ich aber gut, dass wenn du das erklärst, dass bei mir nichts mehr passiert. Und das ist total wichtig. Ich merke keine Faszination, sondern ich sehe das wirklich jetzt so mit Abstand und ich sehe es eher mit Schrecken.
Weil du sagst, das ist bei mir. Nee, du sagst es bei mir, weil ich habe Angst. Mein Kumpel Danny hat ein Ding zu wenig.
Das Ding ist, das ist dermaßen ausgeklügelt. Dieses Thema Cash-Out ist ja in Deutschland übrigens auch verboten. Also laut gemeinsamer Glücksspielbehörde der Länder, das steht so direkt drin. Aber, jetzt sage ich euch mal.
Die ist aber auch unterschiedlich. Es gibt bestimmte Gegenden in Deutschland, wo
eine
andere.
Nein, auch nicht. Nein,
ist doch, habe ich gerade, hat mir gerade jemand noch erklärt.
Nein, ist in Deutschland komplett gleich. Ist völlig gleich. Es ist so. Cashout war früher so gewesen, in dem Moment, wo du auf Cashout drückst, kannst du ja von Minute 1 bis 90, heute spielen wir ja 100 Minuten mittlerweile oder noch länger, kannst du die ganze Zeit auf Cashout drücken bei einer bestimmten Wette. Also wir machen jetzt mal Magdeburg gegen, was weiß ich wen.
Lok Leipzig
heute Abend. Jetzt hier, so in dem Fall. Ne? Jetzt führt Celtic zur Pause 1-0 und Danny hat da jetzt irgendwie 100 Euro auf Celtic gesetzt. Ja, dann kann der zur Pause auf Cashout drücken und kriegt dort auf alle Fälle mehr als seine 100 Euro raus, weil Celtic ja führt, die Wahrscheinlichkeit, dass Celtic gewinnt, ist gestiegen, die Quote sinkt.
Ah, verstehe. So. Ja, ja, ja.
Wenn das Spiel aber zum Schluss 2-1 für die Rangers ausgeht, ist das für seinen Cashout völlig scheißegal, weil er hat, darf ich das
was sagen? Was ist sein Geld,
der dann er hat sein Geld schon. So. Und es gab das alte Cashout, was verboten wurde, ist so, in dem Moment, wenn Danny in der Halbzeit draufdrückt auf Cashout, kriegt er das Geld seinem Spielkonto sofort gutgeschrieben. Jetzt hat sich Tipico gedacht und alle anderen auch, wir machen ein neues Cashout, um das alte System zu überlisten, um praktisch wieder legal zu sein. Und jetzt ist es so, wenn Danny in der Halbzeitpause auf das Cashout drückt, kriegt er das Geld nicht sofort, sondern erst, wenn das Spiel zu Ende ist. Du kriegst aber genau die gleiche Summe wie vorher, logischerweise. Man nennt das...
Egal, wie das Spiel ausgeht.
Egal, wie es aussieht. Er kriegt das Geld aber einfach erst später, nach Spielende. Das macht man angeblich aus Gründen des Spielerschutzes. Nur ich als ehemaliger Süchtiger muss jetzt sagen, das Prinzip dahinter ist völlig das gleiche, weil Cashout bindet dich gedanklich komplett an diese Wette, weil du mit Cashout die Möglichkeit hast, aus einer vermeintlich falschen Wette, Wettvorhersage, trotzdem noch mit Plus rauszugehen. Und deswegen bist du von Minute 1 bis 90 im Prinzip auf dieses Spiel fokussiert und denkst so, drücke ich nicht. Und da passiert was in deinem Körper. Und die ganze Zeit ist dieser Dopamin aus, du bist die ganze Zeit unter Spannung. Und das macht die Leute süchtig. Und das macht, also das war bei mir absolut der Faktor gewesen, was mich dort gebunden hat. Und ich muss nochmal sagen, ich finde es total cool, wenn ich drüber rede, es passiert nichts. Aber genau das ist es, wie die Wettanbieter versuchen, jetzt die Gesetze auszutricksen. Und das ist komischerweise wieder legal. Für den Spielerschutz hat das überhaupt gar keine Bewandtnis. Und für den Spieler ist es völlig egal, ob er das Geld sofort bekommt oder später. Die Systematik, dass du die Chance hast, überhaupt Cashout zu machen, die bindet dich emotional und gefühlsmäßig an dieses Spiel. Und das macht süchtig.
Oh, da sind so viele verschiedene Dinge, über die ich gerne reden würde, weil das ist doch irre. In diesen Firmen ist wahrscheinlich so, die werden ein Konglomerat an Programmierern, an Anwälten und auch an Psychologen und Psychologinnen wahrscheinlich haben, die halt wissen, wie man sowas herstellt, wie man die Leute anspricht und so weiter. Das ist doch total krasse Psychologie.
Das auf alle Fälle, das definitiv.
Worum es da geht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwas... Und das andere ist ja dann auch noch dieser Zwiespalt zwischen den ganzen teilweise Vereinen und so weiter, oder die unterstützt werden, oder auch Fußball, ja, habe ich nicht, Oli Kahn... Werbung machen sehen dafür und so weiter, wurde so stimmt, der hat auch Werbung für sowas gemacht, oder? Ja, für Tipico, glaube ich. Ja. Weil das eine ist ja, da ist eine Firma, die unterstützt meinen Verein oder die unterstützt da irgendwen. Andererseits ist das aber auch ziemlich krass, also so, weil das auf Süchtige ja keine gute Wirkung hat. Das ist ja ein ganz komisches Ding. Also weil eigentlich ist das doch kein heldenhaftes Geschäft,
oder? Ich habe vorhin noch, bevor wir den Podcast gedreht haben, eine längere Hunderunde gehabt und habe mich intensiv damit beschäftigt. Den
Podcast machen wir, die Hunderunde hast du gedreht. Du bist schon ganz verrückt.
Ja, also bevor wir jetzt weitergehen zu deiner wahrscheinlich dann mit schlimmsten Zeit oder deiner Rettung.
Ja.
Genau. Wir prangern ja gerade an, dass die Wettanbieter ein falsches Spiel spielen und Menschen
manipulieren.
Ja. Das ist deine These.
Das ist deine These.
Ist nicht meine These, ist meine Erfahrung.
Okay, und das heißt, du bist erstmal dagegen, nicht, dass es Wettanbieter gibt, sondern gegen das Vorgehen.
Ich muss dazu sagen, was ich immer ganz wichtig finde zu betonen, die Verantwortung für das, was geschehen ist, die habe ich.
Ja,
zu 100%. Die haben auch nicht die Wettanbieter. Also ich sitze hier, ich war im Knast und ich habe die Schulden noch und ich muss auch wieder dafür sorgen, dass es in Ordnung kommt. Ja, ich versuche nur, das System dahinter mal so ein bisschen sichtbar zu machen, weil wir ja immer denken, das gehört irgendwie zum Sport mit dazu mittlerweile und das ist nicht so schlimm. Und Sportwetten sprechen ja nicht Süchtige an, sondern Sportwetten sprechen ja Fußballfans an.
Die und machen die zu Süchtigen, ja?
Und machen die zu Süchtigen. Ja. Und jeder Verein, der Geld bekommt, und zwar nicht zu wenig Geld von dem Sportwettenanbieter, 6- oder 7-stellige Summen pro Jahr, der wiederum verkauft durch diese Partnerschaft ja einen Teil seiner eigenen Fans wissentlich an diese Anbieter. Und die wiederum profitieren, man sagt so zwischen 80% und 90% von Süchtigen. Also es geht nicht um die Leute, so wie Danny oder wer auch immer, der vielleicht 5 oder 10 Euro am Wochenende mal setzt oder gesetzt hat, sondern es geht um die Leute, so wie ich das war, die 24 Stunden am Tag plötzlich anfangen zu wetten, die es völlig aus der Kontrolle verlieren und die auf alle Sportarten setzen, quer durch alle Kontinente und die kein Ende mehr kennen. Um die geht's. Und ich wurde ja, oder stellt mal die nächste Frage, sonst komme ich gleich zum nächsten.
Ich wollte von meiner Hunderunde berichten und bin dann von meinem geistigen Auge mal so alle Partner durchgegangen, weil Tipico, Oliver Kahn, hast du es gesagt, Laura von Torra, mehrere Zweit- und Drittligisten haben es als Trikotsponsor oder auf dem Ärmel drauf. Und durch Zufall, Zufall habe ich am Montag gesehen, dass ein 17-Jähriger in einem Spiel debütiert hat und das war der einzige Spieler in dem Spiel bei seiner Mannschaft, der keinen Trikotsponsor hatte. Und das lag daran, weil es eine Alkoholwerbung war.
Ja.
So, der 17-Jährige darf aufgrund der Bestimmungen, darf der keine Bierwerbung auf seinem Trikot.
Die dürfen gar keine kommerzielle Werbung drauf haben.
Von mir ist auch das. Ja. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, im Stadion hast du ja neben Wettanbietern ja aber auch andere Werbung, die Suchtpotenzial mit sich bringt. Bierwerbung beispielsweise, Spirituosenwerbung, Coca-Cola-Werbung, Pepsi-Werbung. Wo differenzieren wir denn da? Also, welche Erwartungshaltung haben wir denn an ein Sponsoring, an einen Verein und beziehungsweise was darf es denn nicht sein? Weil bei Bier könnte es ja das Gleiche bewirken.
Absolut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch, ich kenne die Zahlen nicht, aber vom Suchtverhalten Alkohol haben wir wahrscheinlich mehr Alkoholiker als Wettanbieter.
Du weißt, dass wir hier gerade einen richtig dicken Brett bohren.
Ich wollte nur klarstellen, wo in welchem Verhältnis bewegen wir uns eigentlich.
Ich versuche, diesen einen Punkt nicht abzubügeln, sondern dass wir nicht weitersprechen müssen. Da bist du genau zwischen der Frage, was für eine Art von Gesellschaft sind wir? Denken wir für die Schwächeren, die sich nicht wehren können, die da reinfallen in das Loch, die vermeintlich reinfallen können, mit? Oder sagen wir, jeder ist für sich selber verantwortlich? Ich habe den Eindruck, dass im Moment die große Masse der Menschen im Moment noch so weit auf Seiten des Kapitalismus ist, dass sie sagen, jeder ist doch für sich selber verantwortlich. Hier, da stehen die Warnungen drauf. Das wird mehrmals gesagt, also muss das jeder machen. Und ich glaube, das ist erstmal diese Nummer. Und wenn du jetzt in irgendeine Fußballkabine gehst und sagst, Leute, das ist ganz schön scheiße, dass wir jetzt hier als welcher Verein noch, welchen du gerade als Sportdirektor vertrittst irgendwie, ist ein interner, kannst du nicht wissen. Wir kriegen jetzt 300.000 von Tipico oder was auch immer. Da will ich mal sehen, wenn du dann sagst, wir sollten drüber nachdenken, ob das mit unseren ethischen und moralischen Haltungen übereinstimmt.
Naja, aber das,
das ist schwierig, da hängst du drin.
Wir machen die Büchse gleich zu, weil wir machen ja nichts anderes in der kleinen, smarten GmbH, in der wir beide aktiv sind, Partner- und Sponsorgewinnung. Und natürlich bin ich schon bestimmt 6-mal über irgendeinen diversen Wettanbieter gestolpert, den ich wieder irgendwo im Stadion gesehen habe, der mir nichts sagte, der wieder irgendwie aus dem Boden herauskam.
Sonst
ich weiß nicht, vor 3 Jahren war es Sunmaker, der die halbe dritte Liga bekleistert hat. Jetzt, ich weiß gar nicht, wer beim SCM gerade aktiv ist. Das ist auch
Betano.
Komplett neuer. Und natürlich habe ich mir da auch schon mal die Frage gestellt, für den Landespokal könnte das was für die Bande sein, könnte das dafür sein. Aber gut, nach dem Podcast spätestens heute bin ich mir da meiner gesellschaftlichen Verantwortung jetzt auch bewusst, dass ich das per se erstmal ausschließen kann. Aber wenn die natürlich um die Ecke kommen und sagen, ja, 100.000 Euro lieber Fußballverband Sachsen-Anhalt, dann haben wir natürlich ein Thema.
Das
ist leider
das
so.
Und das kannst du, 100.000 Euro, um es auf die Spitze zu treiben, damit jeder merkt, wie weh es tut, darüber nachdenken zu müssen, 100.000 Euro, mit denen wir in eine Megakampagne für Neugewinnung von Schiedsrichterinnen, Schiedsrichtern oder whatever. Kinderfußball machen können. Ja. Also für wirklich wichtige Dinge, die teilweise hinten runterfallen.
Okay, spannende Diskussion.
Aber ich sag's mal aus meiner Sicht. Also mit diesen, mal angenommen, wir reden jetzt mal über diese 100.000 Euro. Mit diesen 100.000 Euro, die euch jetzt Betano jetzt mal angenommen geben würde, ja, übrigens, so neu sind die gar nicht, die sind jetzt sogar Premium-Sponsor oder Platin-Sponsor beim FC Bayern, dem Tipico abgelöst. Und die haben auch die EM 2024.
Olli Kahn hat ja Bayern sowieso schon eine Weile verlassen.
Naja, der ist weg damals.
Der Tipico
mitgenommen. Aber der Punkt ist, für 100.000 Euro sind für Betano nicht viel Geld. Ja. Aber für 100.000 Euro machen die, und das ist der Punkt, machen die Folgendes. Genau, ihr denkt drüber nach, es ist für euch wahnsinnig viel Geld, für die ist es nicht viel Geld, aber mit diesen 100.000 Euro gewinnen die eure, naja, ich habe ja gesagt,
das irgendwo,
naja, ihr seid dann irgendwo Erfüllungsgehilfen für diese Branche. Und mit diesen 100.000 Euro tragt ihr dazu bei, dass enorme gesellschaftliche Schäden entstehen, weil ich brauche nur mal, schaut mal in mein Postfach. Da sind Geschichten drin, die sind von Leuten, denen es jetzt gerade genauso schlecht geht, wie es mir mal gegen Frauen, die schreiben, dass ihre Männer die Sparbücher der Kinder geplündert haben. Und dass sie nicht mehr weiter wissen. Für 100.000 Euro richtest du einen riesengroßen Schaden an. Und übrigens, ich war ja nun mehr als 1.000 Tage im Knast gewesen. Ja, weißt du, wer die Kosten dafür trägt?
Der Staat.
Also wir alle tragen die Kosten dafür. Die trägt jetzt nicht Betano und auch nicht Tipico, sondern das Geschäftsmodell von denen ist wirklich nur, die kassieren ab und wir als Gesellschaft zahlen. Und du willst wirklich keinen Süchtigen in deinem Umfeld haben und schon gar nicht als Sohn oder was auch immer. Das ist nämlich eine absolute Katastrophe und die reißen diese Menschen, ich sehe es jetzt auch aus Sicht des Süchtigen, die reißen einfach das komplette Umfeld mit rein, weil diese Sucht unglaublich fies ist. Und Wettanbieter wie Betano geben den Einzahlungsbonus. Die haben VIP-Programme und so weiter und so fort. Ich selber wurde im Jahr 2018, da war der Haftbefehl schon draußen, habe ich jeden Monat dafür, dass ich Zehntausende Euro im Monat verloren habe bei Sportingbet, übrigens auch ein Anbieter mit Lizenz jetzt, also einer der guten, habe ich bekommen ein iPhone jeden Monat, ein MacBook, habe ich natürlich gleich wieder zu Geld gemacht, verkauft. Das Beste war gewesen, ich habe eine Reise bekommen, Chelsea London gegen Liverpool.
Das habe ich gelesen in einem Artikel. Warum?
Ja, einfach nur, weil ich auf in der Rangliste, weil ich so viel gewettet habe und verspielt habe auch, dass ich auf einer Rangliste auf Platz 2 war und da gab es einfach eine Reise.
Das ist ja brutal, das ist ja wie bei Amazon oder wie bei Booking, wenn du nach oben rutscht mit einem Vorteil und so weiter günstige Preise bekommst, so kriegst du noch einen Vorteil, wenn du halt viel verlierst.
Ja.
Das nennt man Kundenbindung, halt ja. Nur im ganz abstrakten, ja. Ekelhaften, perversen gibt's, Stil.
Das ist eigentlich,
das ist Kundenbindung.
Weißt ja? Du, wir sind heute sowieso auf einem Minenfeld unterwegs. Ich will ja auch nicht wissen, wer uns alles verklagt nach dieser Sendung. Oder
bei mir ist egal, ich habe nichts. Ich habe das Geld den Wettanbietern schon gegeben. Also mir könnte nichts Besseres passieren, als dass die mich verklagen. Aber das machen die leider nicht, weil die versuchen, die Füße stillzuhalten. Aber für mich selber wäre es aus PR-Gründen.
Dass man deine Geschichte laut erzählt, kann ich mir vorstellen, ist bei einigen Leuten nicht beliebt. Ich wollte übrigens jetzt an alle, die jetzt hier noch zugucken oder vielleicht gerade oder sowas, wir machen hier nichts Verherrlichendes und wenn hier teilweise sarkastischer oder ironischer Humor rüberkommt, dann ist das, weil wir halt im Kabinen-Style irgendwie unterwegs sind. Und solltet ihr jetzt gerade dabei sein, mit dem Handy irgendwo unterwegs zu sein oder sowas, es heißt nicht per se, dass ihr von uns als Süchtige oder sonst irgendwas benannt werdet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da reinrutschen kann, die erhöht sich mit jeder weiteren Wette. Das ist das, was hier rüberkommen soll. Das Bier in der Kabine ist super, alles ist gut. Allerdings gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie viel oder wie wenig man trinken darf oder sollte, um alle möglichen Krankheiten kriegen zu können oder nicht. Wir sind alle selbstverantwortlich, wir sind selbstbestimmte Menschen. Und was wir hier machen, ist lediglich der Versuch, Blickwinkel für euch zu eröffnen, damit ihr inspiriert seid. Wir wollen auch nicht warnen. Was soll man denn warnen? Das ganze Leben erzählt ja irgendwer, mach das nicht oder sowas. Wir haben keinen erhobenen Zeigefinger, sondern wir haben hier einen Typen, der bemerkenswerterweise diese Geschichte so erzählt. Wir müssen mal nochmal an dieses Ding so zurück, bevor ich dich frage, ob du auch schon von der Mafia bedroht
wurdest. Das war perfekt. Lass uns, Knastphase hatten wir?
Hatten wir überhaupt nicht. Wir sind ja eigentlich noch
Tag mich frage heute, wie rede ich mit dem darüber, wie es im Knast war?
Ja,
also das ist die Hölle.
Nein, es ist nicht. Das ist das Nächste.
Also ich wir sind 2018, Haftbefehl und wann war Knast?
Naja, aber 2019.
2019.
Super. Also
wie ist denn, dass sie wachsen mit der Schuldenzahl? Vor allem, das hast du doch nie im Schädel gehabt, oder? Wie viel Geld gerade weg ist.
Das hat ja dann auch irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Das klingt jetzt doof, aber irgendwann ist es wurscht. Du machst ja Folgendes, um alles auszublenden, oder ich habe das gemacht. Briefe, die kommen, Mahnungen, die kommen, die gehen einfach irgendwo in eine Schublade oder in einfach einen Sack rein und irgendwann fliegt der Sack weg, weil ich habe ja vor allen Dingen die Augen zugemacht. Vor allen Folgen, die da waren. Mein komplettes Umfeld, meine Familie war überfordert gewesen und deswegen ist es ja so wichtig, drüber zu reden. Und hundertprozentig hören uns heute Leute zu, die zumindest mal Tendenzen haben zu problematischem Glücksspielverhalten. Und genau für die ist dieser Podcast. Nicht um zu sagen, hört heute sofort auf, sondern wenn ihr weitermacht, dann kann das passieren, dass es euch eventuell in vielleicht ein paar Jahren genauso geht wie mir. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu erzählen. Aber ihr habt recht, es ist jeder ist für sein Leben selber verantwortlich, absolut. Knast ist eine verrückte Sache, weil wir müssen darüber lachen und ich kann auch mittlerweile darüber lachen und ich finde, in dem Moment, wenn man darüber lachen kann, ist es auch schon wieder, das waren dann so die ersten Schritte zur Heilung gewesen, also ich sehe jetzt so von oben auf die ganze Sache, ne? Der Knast hat mir das Leben gerettet, Punkt, und deswegen bin ich sehr froh, dass ich in den Knast gekommen bin, weil an dem Punkt, wo ich damals war, im Jahr 2019, hatte ich noch zwei Optionen, entweder bin ich mehr da, oder ich gehe in den Knast. Die zwei Optionen hatte ich noch. Ich hatte wirklich niemanden mehr gehabt. Ich habe in einem Hotelzimmer gewohnt. Der Haftbefehl war draußen und ich hatte nichts mehr. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt noch? Und es war eigentlich kurz vor knapp, dass ich gesagt hätte, ich beende das wie auch immer. Ich habe danach gegoogelt, wie ich es am besten mache und habe nichts gefunden. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Aber um mal zu sehen, wie man mit Abitur, einer Bankkaufmannsausbildung und einem ziemlich geordneten Leben in München plötzlich an den Punkt kommt in seinem Leben, dass du allein im Hotelzimmer sitzt, kein Geld mehr hast. Ich hatte eine vollgeschissene Hose im Schrank liegen gehabt von meiner Flucht. Da hatte ich so viel Angst gehabt. Ich konnte es nicht mehr halten. Ich habe mir einfach in die Hose geschissen. Ja,
das und heißt, das ist wichtig. Flucht,
weil Bullen vor der Tür standen,
oder? Nee,
stand nicht vor der Tür, aber ja. Da kam dann so ein Sicherheitsdienst-Typ.
Polizei. Ein Sicherheitstyp, okay.
Sicherheitsdienst hat mich da verfolgt mit so einer Verfolgungsjagd durch Dresden mit dem Auto. Und die hatten mich auch schon gehabt. Und dann war ich dort im Schwitzkasten, hat er mich kurz mit losgelassen. Und dann kam mir wieder der Zehnkampf ein bisschen zugute. Und da war ich halt einfach schneller als der 150 Kilo Mensch, der da richtig viel Muckis hatte. Aber ich hatte halt die schnelleren Beine.
Oh, was für eine Hose geschissen?
Ja, das kann man nicht erklären. So, und da hatte ich diese Hose. Aber ich hatte Gott sei Dank noch Klamotten in der Reinigung. Die habe ich dann geholt. Und da hatte ich wenigstens wieder eine frische Hose gehabt, ja. Und dann saß ich da in diesem Zimmer, hatte kein Geld mehr, hatte überhaupt niemanden mehr, den ich irgendwie anrufen konnte. Ich war völlig isoliert und was machst du dann in dem Moment? Du hast keine Perspektive mehr. Ich war 40 und hatte 800.000.
Eltern oder wer, wo waren die alle? Haben sich abgewandt von dir?
Ja, komplett. Also das kann ich ja irgendwo auch verstehen. Also nicht irgendwo, ich kann es verstehen. Jener war überfordert. Jeder. Niemand wusste, wer was los ist. Also keiner konnte mir helfen und ich habe mir auch nicht helfen lassen, abgesehen mal davon. Und dann war es eben so gewesen, dass ich Gott sei Dank festgenommen wurde. Und das war der Moment, wo ich mich das allererste Mal seit meiner ersten Wette wieder frei gefühlt habe. Also das war für mich eine Erlösung. Ab dem Moment, an diesem 18. Januar 2019, hat mein neues Leben begonnen. Und das ging erstmal wie bei Monopoly über den Knast. Und Knast war eine hervorragende Zeit. Also ohne jetzt jemanden zu animieren, dahin zu gehen. Aber ich sag's ja nur aus meiner Sicht, weil die Alternative zum Knast wäre eine völlig andere gewesen. Und deswegen war Knast eine ganz dankbare Zeit für mich. Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt, wusste immer, dass ich aus mir was machen kann. Wenn es mir gelingt, die Energie, die ich habe, die ich jahrelang in eine falsche Richtung gelenkt habe, wenn es mir gelingt, die wieder in eine richtige Richtung zu lenken, dann ist sehr viel möglich.
So bin ich damals psychologische Betreuung da gekriegt und so? Quatsch.
Das ist ja cool. Wir räumen ja hier mit ein paar Klischees auf. Ja,
für mich wäre das Logischste.
Knast ist psychologische Betreuung hast du da nicht. Das ist natürlich kommt ein Psychologe vorbei einmal im Monat, aber unsere Psychologin, ich glaube, die hätte selber mal ein Gespräch mit einem Psychologen gebraucht, weil die war total überlastet.
Die mit einer Psychotherapeutin im Krankenhaus. Ah, okay. Kommt der einmal kurz rein, guckt, ja. Bein da ist und geht's wieder raus.
Es ist Verwahrvollzug, da wirst du weggesperrt. Natürlich wird ein bisschen so alibimäßig gemacht, aber das muss von dir selbst kommen. Also entweder du resozialisierst dich selbst oder sonst macht's keiner.
Wie hast du das gemacht?
Ja, indem ich einfach, ich habe ein Buch geschrieben damals schon.
Ist das Buch?
Nein, natürlich nicht.
Ein anderes?
Das ist ein anderes. Das habe ich damals geschrieben, das hieß Mein Leben ist kein Spiel und so habe ich mich geöffnet und habe das einfach an verschiedene Zeitungen geschickt, unter anderem eben an die Sächsische Zeitung und die hat damals im Jahr 2020 das erste Mal darüber berichtet, weil ich wusste, dass ich auch einen Schutz vor mir selber brauche, weil je mehr ich an die Öffentlichkeit gehe, je mehr meine Geschichte bekannt ist, desto eher schützt mich das, irgendwann wieder in so ein Tippico reinzugehen und so war mein Ansatz gewesen und ich dachte einfach nur, ich lege einfach alles auf den Tisch. Und dann können die Leute selber entscheiden, ob die was mit mir zu tun haben möchten oder nicht. Also ich will einfach nie wieder irgendjemandem was vormachen müssen. Und das hat sich sehr befreiend angefühlt.
Wir müssen immer den Bogen zum Amateurfußball spannen. Konntest du im Knast Fußball spielen?
Ja, tatsächlich.
Hattet ihr eine coole Liga?
Wir hatten eine Fußballgruppe. Tatsächlich war der Plan, weil wir hatten einen Kunstrasenplatz für 1 Million Euro. Also schöne Grüße an die JVA Dresden. Die haben einen richtig geilen Platz. Also wenn dann jemand in den Knast muss.
Ja, würde ich Dresden anwählen, ja.
Ich höre jetzt schon ein paar Wutbürger.
Dann in Dresden.
Die sich darüber aufregen.
Nein, Moment, das ist ja... Also,
ich finde, in der Gesellschaft steht es auch gut zu Gesicht, wenn man sowas
ja, aber die auch nicht macht. Die brauchen ja einen Kunstrasenplatz, weil die haben ja, wenn sie spielen, schließlich nur Heimspiele.
Naja, pass mal auf, das ist genau der richtige Gedanke.
Ist so.
Der Plan war gewesen, in der untersten Liga zu spielen, aber das ist aus Sicherheitsgründen gescheitert, weil einfach auch die Justizvollzugsbeamtinnen und Beamten leider immer weniger wären, weil der Job ist halt echt hart. Und da wäre es zu aufwendig gewesen, immer die Mannschaften von draußen einzuschleusen. Mhm. Das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, weil du musst die auch immer ein bisschen auch so überprüfen, dass die nicht irgendwelche Sachen mit reinbringen, die nicht reingehören. Handys oder Drogen. Und da hat man gesagt, nee, man macht's nicht. Und dann haben wir einmal pro Woche auf dem Ding gespielt in unserer Fußballgruppe und das war cool. Also hat total viel Spaß gemacht. Und muss man sagen, da waren noch echt gute Kicker mit dabei gewesen. Also Hut ab.
Wie lange warst du jetzt effektiv?
40 Monate, auf den Tag genau.
40 Monate.
3 Jahre und 4 Monate.
Achso, und dann bist du auf Bewährung
rausgekommen und es ging unfassbar schnell vorbei. Also kann man nicht erklären, wenn man nicht selber mal drin war. Ich habe mich dann wirklich, es war mein Zuhause und das sind ja auch vernünftige Jungs, ne? Da drin, das sind jetzt nicht nur so, sag mal, schwierige Charaktere, sondern da sind auch ganz vernünftige Leute drin, die eben auch mal falsch abgebogen sind. Wobei ich sagen muss, dass ich mit niemandem mehr von damals Kontakt habe. Das habe ich den Jungs damals auch gesagt, dass ich meine Zukunft nicht mit Leuten gestalte, die ich im Knast kennengelernt habe. Weil die Rückfallquote ist um die 60-70%. So, und viele nutzen den Knastaufenthalt eben auch, um sich schon mal so ein bisschen Brainstorming zu machen. Naja, man muss einfach Dinge anders machen. Ja, naja, du hast doch Zeit. Was willst du denn machen?
Vernetzung und Pläne
spielen. Vernetzung ist dort hervorragend, aber die Leute, die da vernetzt sind, die kommen dann halt meistens regelmäßig wieder. Und ist eine eigene Welt für sich, aber ich muss sagen, der Knast hat mir unfassbar viel gegeben, tatsächlich. Auf alle Fälle wieder Mut zum Leben. Ich war die ganze Zeit über glücklich. Ich hatte keinerlei Spieldruck gehabt und ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich nie eingesperrt gefühlt und war froh, einfach noch da zu sein.
Bevor wir über den ganzen Projekte sprechen, die dann passiert sind, nur damit wir den ganzen Gänsehaut unwohlfühlend Teil abgehakt
ist
haben.
Ist ein Stichwort, was ist denn jetzt mit der Heizung hier los? Die ist ausgegangen. Wir brauchen das hier für das Licht. Können wir das Licht ausmachen und die Heizung wieder an?
Weil ich gerne eure Erpelparker sehe. Du hattest dann nochmal einen Rückfall.
Ja, genau. Und der war, also ich bin aus dem Knast rausgekommen und in dem Moment, und weil eben keine Therapie oder was da drin stattfindet, dann hast du ja die gleichen Versuchungen, mit denen du reingegangen bist.
Ja. Auch so. Nach 3 Jahren?
Ja. Dieses Suchtgedächtnis ist dermaßen, das ist verrückt, also genau. Und das war eine Herausforderung. Ich habe mich zwar sperren lassen mit diesem Oasis-Spielersperrsystem, aber ein Wettbüro in Leipzig hat das halt nicht beachtet. Die haben mich einfach zocken lassen. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, dann geh doch nicht hin, dann spiel doch nicht. Aber so funktioniert ja Sucht nicht. Sondern in dem Moment, wo ich mich sperren lasse, bitte ich praktisch um Schutz vor mir selbst. Ja, und auch ein Spielsüchtiger hat ein Recht darauf, dass man diesen Schutz dann eben in dem Moment beachtet. Und das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, weil man eben sagt, ich habe ein Spielproblem, bitte lasst mich nicht spielen. So, und denen war das einfach egal. Und da bin ich dann nochmal so ein bisschen, ich glaube, so 2-3 Monate reingerutscht und bin aber selber dann tatsächlich davon weggekommen. Das war dann Anfang 23 und ab diesem Moment ging es dann Stück für Stück aufwärts, habe aber in dieser Zeit noch 1 Monat lang Arbeitslosengeld 1 bekommen, aber gleichzeitig auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden gearbeitet. So, und da sind halt 2-mal Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden und dann kam raus, okay, der hat eben gearbeitet und Arbeitslosengeld 1 kassiert. Und dann habe ich für dieses Vergehen, was es zweifelsohne war, nochmal 6 Monate auf Bewährung dazu bekommen. Und deswegen geht meine Bewährung jetzt noch bis April 27. Sonst wäre ich jetzt nämlich durch, aber jetzt passiert ja nichts mehr. Ne? Aber das hätte mich fast wieder zurück in den Knast gebracht. Ja, aber ich bin selber davon weggekommen und das war vielleicht, indem ich einfach gemerkt habe, es geht wieder komplett, die gleichen Mechanismen greifen wieder. Und da hat dann scheinbar doch irgendwas war dann da, wo ich gesagt habe, nee, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Ich will auch nicht mehr Knast zurück, nichts, null. Und ich will einfach mein Leben zurückholen. Aber das hat mir nochmal gezeigt, wie schwierig es ist, von der Spielsucht wegzukommen. Das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung. Jetzt ist übrigens die Heizung angegangen. Oder ist das die Kühlung? Es wird noch kälter.
Ja, sonst.
Lass uns mal ein Fenster aufmachen, damit es warm wird hier. nein, aber dann, es war wirklich sau, es ist einfach sau schwer. Und deswegen sage ich ja den Leuten, fang bitte wirklich nicht erst an. Das hast du irgendwann einfach nicht mehr im Griff.
So. Du bist also raus und dann hast du aber gesagt, das Einzige, womit ich mich gerade auskenne, ist halt das. Also das ist so intensiv. Ja. Ich möchte jetzt quasi erstens meine Geschichte erzählen, ein bisschen als Prävention, als mahnendes Beispiel. Aber du hast ja wesentlich mehr Aktionen gestartet. Also du hattest dieses eine Buch, darüber haben sie angefangen zu schreiben und dann hast du jetzt so ein Portal, Sportwetten-Sheriff.
Portal.
Ja, hier so ein Profil da, hier so
ein Ding hier.
Bei Instagram.
Du meinst ja bei...
Aber das hast du dann auch gemacht oder so? Was war denn dein Plan irgendwie?
Ja, also der Plan war ja irgendwann gewesen, einfach mal mich zu öffnen. So ging es mal los. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal Vorträge halten in Schulen und so weiter. Aber überhaupt wollte ich wieder ins Leben zurückfinden. So, aber mach das mal, wenn du 40 Monate im Knast warst, eine Schufa hast, die ist eine Katastrophe, ein polizeiliches Führungszeugnis ist eine Katastrophe und dein Job ist auch noch Bankkaufmann. Also hast du gar keine Chance, weil als Bankkaufmann kann ich nie wieder arbeiten. Und da musste ich irgendwas finden, um aus der Not eine Tugend zu machen. Und jetzt bin ich mittlerweile selbstständig, also war ich jetzt auch schon vor dieser Aktion. Und habe Vorträge gehalten, eben in Schulen und Sportvereinen, aber das lief bis vor einer Weile eher mau eigentlich eher, ja. Also, weil auch da kaum Geld dafür da ist und das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, ist leider in den Schulen zum Beispiel überhaupt nicht präsent, außer vielleicht mal in Projektwochen, also es ist nicht auf dem Lehrplan, obwohl das Thema immer größer wird, vor allen Dingen auch Medienabhängigkeit. Und deswegen vor einem Jahr, wann war das gewesen, vor einem Jahr, bin ich auf das Thema mit diesen illegalen Sportwetten im Amateurbereich gekommen, habe das Thema dann groß gemacht. Auch daraus hat sich aber nichts Entscheidendes ergeben, so aus im Sinne der beruflichen Zukunft. Aber damals kam ein Verlag auf mich zu, der Verlag Die Werkstatt, hat gesagt, Mensch Thomas, hast nicht mal Bock, lass uns ein Buch zusammen machen. Und das ist das, was jetzt da liegt. Und da ging es dann, also da hat die ganze Sache dann Fahrt aufgenommen. Aber da war immer noch nicht klar, dass das jetzt so wird, wie es wird. Weil das, was du angesprochen hast, der Sportwetten-Sheriff, der entstand erst im Mai diesen Jahres aus einem Galileo-Beitrag.
So fresh ist das.
Das ist alles ganz fresh, so wie du das sagst.
Ja, ich bin ein junger Mann, fresh, bin der junge Typ.
Ja. Also, da war ein Galileo-Beitrag, den wir gedreht haben, und die haben das als Arbeitstitel, haben die genannt, der Sportwetten-Sheriff. Da dachte ich, naja, du zieh einfach mal der Sportwetten-Sheriff. Das ist was Markantes, was die Leute sich merken können, und irgendwie steht es ja auch für das, was ich mache. Und Wette verloren, ja, das Buch war jetzt dann für, wann ist das rausgekommen, von einem Monat ungefähr. Und Wette verloren war im Prinzip eine Idee gewesen, um einfach das Thema nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich habe mir mit dieser Produktionsfirma von Galileo habe ich eine Möglichkeit gesucht, um darauf aufmerksam zu machen. Und dann habe ich denen vorgeschlagen, lasst uns doch einfach mal vors Stadion stellen. Ich zersäge einen Besenstiel, pappe ein Schild drauf, schreibe Wette verloren drauf. Das hat übrigens Pauli gemacht, meine Freundin. Und ziehen Trikot an des größten Rivalen. Dann gucken wir mal, was passiert. Und das war das genau am 12. Das war ja, also im Nachhinein, nein, ich kann jeden verstehen, der sagt, nein, also, weil das Ding ist, weißt du, wie Suchtberatung das machen, die stellen sich, also ohne jetzt die zu kritisieren, aber wobei ich habe die immer kritisiert, weil ich gesagt habe, macht was für die Kinder und Jugendlichen, weil wenn ihr euch in Fußgängerzonen stellt oder was auch immer mit Flyern, das interessiert leider heutzutage niemand mehr. Du musst in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen, genauso wie es die Wettanbieter machen. Das geht nun mal nur auf TikTok und Instagram.
Out of the box denken, Stefan. Ich sag's ja.
Ist so.
Wie du mich auch schon immer besser gemacht hast.
Ja.
Du hast gedacht, Stefan, du musst Radio, Fernsehen, alles egal, Stefan, mach einen Podcast mit einem Volltrottel zusammen.
Ich muss es nochmal sagen. Also wir standen ja gestern in Amsterdam. Vom
Stadion. Warte, zu Ende,
aber da war es kalt. Aber ich finde, hier drin ist es einfach kälter als in Amsterdam.
Aber
das ist kein Heizlüfter, das ist eine Klimaanlage. Das Ding kühlt runter.
Ich würde dir eine Jacke anbieten, aber. Nee,
das ziehen wir jetzt natürlich
so,
durch.
Und so bin ich auf dich.
Nein, aber das sieht man ja nicht. Aber trotzdem, wir sitzen hier so da und zittern.
Ich dachte, jetzt kommt wirklich eine Story zu Amsterdam.
Nein, aber ich habe gestern.
Hier ist kälter als gestern in Amsterdam.
Ja,
so heißt die Sendung.
Ja, war das nicht.
Kälter als in Amsterdam.
Ich habe gestern in Amsterdam gefunden. Aber jetzt hier, guck mal, ich habe richtig kalte Hände. Ja. Das sehen die Leute ja nicht. Also für das, was wir hier machen, das muss man ja einfach auch mal nachfühlen. Guck mal, wir sitzen so da hier. Das muss man einfach auch nachfühlen können, was wir hier für die
Zuschauer. Ich kenne mich halt aus mit den Räumen hier.
Auf uns nehmen.
Ja. Okay, gut. Dann hast du dich quasi da vors Stadion gestellt. Mit diesem Schild.
So ein bisschen Energie.
Und du hast ja tatsächlich auch ein paar ordentliche Bretter dir rausgesucht. Du stellst dich quasi vor, was für Magdeburg warst du sogar schon, ja?
Ja, das ging ja nicht.
Und also du stellst dich quasi gerade auch bei Rivalen. Es war wirklich lustig.
Er hat gesagt, er hat Bezug zu Dresden und so weiter. Er hat auch ein Dresden-Trikot, er ist auch Dresden, aber in Magdeburg mit dem Dresden-Trikot taut er sich nicht.
Also du standst, glaube ich, in Braunschweig, du standst, wenn ich richtig geguckt habe, in München, du warst in Magdeburg, stellst dich quasi dorthin und präsentierst quasi die Gastmannschaft als Trikot. Nö. Im Trikot.
Nö, nicht die Gastmannschaft, sondern den größten Rivalen.
Den größten Rivalen. Also Spiel ist egal, sondern den größten Rivalen.
Genau,
das heißt in Köln, Düsseldorf, in Magdeburg, Dresden, in München 60, in keine Ahnung, was gibt's noch für Rivalen?
Bei Celtic mit dem Rangers-Shirt.
Ja, Barleben Fortuna, also was?
Ja, also ich glaube, bei Barleben Fortuna könnte wahrscheinlich am krassesten werden. Also man weiß es nicht genau.
Aber du kennst den Paten von Barleben, deshalb insofern, ja.
Ja, so. Aber da kommen wir später noch zu, weil da habe ich da wirklich die Story zu.
Der hat eigenen Hügel.
Das ist ein überragender Übergang, weil das Spiel ist am Wochenende.
Barleben gegen Fortuna.
Du hattest gesagt. Dann pass auf.
Wir beide, Thomas.
Dank Thomas, ist es auch das Thema an den Fußballverband Sachsen-Anhalt herangetragen worden, weil ein Spiel tatsächlich Aufmerksamkeit erweckt hat. Und das war damals Barleben gegen Fortuna.
Ach Quatsch. Deswegen, andersrum. Fortuna gegen Barleben. Weiß ich nämlich
noch. So, ja.
Ja, ich kann dir doch die Screenshots auf meinem Handy zeigen.
Und da wurden, da wurden bei Fortuna tatsächlich ein, zwei Personen ausfindig gemacht, die als sogenannte Datenscouts agiert haben, die arbeiten nicht direkt mit dem Wettanbieter zusammen, sondern die sind für die Daten zuständig, die dann zum Wettanbieter gehen, daraus resultieren dann die Quoten.
Warte, da sitzen zwei Pfeifen, die übermitteln quasi, dritte Minute passiert das.
Genau, die sagen auch, wo der Ball ist. Live sagen die, wo der Ball sich aufhält in dem Feld. Genau, die zeichnen das. Es ist hochgradige Technik. Ja. Und dank Thomas ist das an uns gespielt worden als Fußballverband Sachsen-Anhalt.
Du hast die erkannt? Nö.
Das Spiel war zu sehen, ja.
Naja, der Punkt war gewesen, zu diesem Zeitpunkt waren wir gerade mit Pauli und Peter.
Pauli ist meine
Freundin. Peter ist ein Freund von ganz früher. Pauli, Peter und ich waren...
Pauli, Peter und Thomas klingt wie eine geile Peter skandinavische Indie-Band.
Ja, vielleicht nenne ich mich jetzt einfach wieder um.
Ja, mach
einfach. Wir waren gerade Playa de Palma, Mallorca einfach mal gewesen. Das war mein erster Urlaub nach dem Knast tatsächlich. So, und da liege ich dort am Strand, habe vorher schon so in Hamburg verschiedene... Jetzt fängst du nämlich auch schon damit an. Guck mal, wer da sitzt. Ist auch die Kälte.
Nee, bei mir ist das eine Anspannung, weil ich deine Geschichte so irre spannend finde und die mich die ganze Zeit zusammenreißen muss, ich hier noch eine Frage zu stellen und zu da. Das ist absurd.
Ja, pass auf, dann waren wir am Strand gewesen und das war ein Dienstag, weiß ich noch ganz genau. Es war unter der Woche gewesen. Und dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich einmal im Urlaub und da ist ausgerechnet in Magdeburg bei mir vor der Nase ein Datenscout in der fünften oder sechsten Liga. Sechste Liga war es gewesen. Sechste Liga war es gewesen. Ja, und dann habe ich aber vorher Fortuna schon geschrieben. Ich glaube, der ist auch Thomas. Mit dem habe ich telefoniert, habe dem das gesagt. Am Spieltag habe ich ihn nicht mehr erreicht. Er dachte wahrscheinlich, das ist irgendein Spinner, der da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hat er es auch ernst genommen. Scheinbar hat er es ernst genommen, weil irgendwie hat er was weitergegeben, oder?
Genau, also es kamen dann relativ viele Informationen auch zum Fußballverband und wir haben uns dann mit den Vereinen auseinandergesetzt, haben dann auch offizielle Schreiben rausgegeben an die Vereine und sogar Präventionskurse angeboten und Webinare oder Online-Veranstaltungen damals, wie man damit umgehen kann. Und wie auf einmal aus dem Nichts, auf keinen Datenscout mehr, du bist bei keinen gerankten Spielen mehr gewesen. Ich habe gestern noch mit jemandem telefoniert in Vorbereitung auf den Termin heute. Der mir dann auch sagte, dass Sachsen-Anhalt da aktuell sehr, sehr unauffällig ist und keine Spiele mehr auf irgendwelchen Webplattformen zu sehen sind.
Noch anders. Dieses Spiel zwischen Fortuna Magdeburg und Barleben war zu dem Zeitpunkt damals das letzte Spiel in der sechsten Liga deutschlandweit, was drin war. Weil da waren vorher schon welche gewesen, SV Bühlertal war es und ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, müssen wir mal im Buch nachlesen, also da steht's drin. Letztes Sechstligaspiel in Deutschland war Fortuna Magdeburg gegen Barleben gewesen, zu dem Zeitpunkt. Später sind wir dann nochmal abgedriftet in die Kreisliga und in die Freizeitliga Baden-Württemberg, aber das war dann erst im April und Mai diesen Jahres gewesen. Da gab es noch mal so einen kurzen Peak. Aber jetzt ist mittlerweile alles safe, beziehungsweise ich schaue mir das auch gar nicht mehr an, weil es ist ja gar nicht meine Aufgabe, die ganze Zeit nach irgendwelchen illegalen Wetten da zu gucken. Das müssen dann die Leute machen, die davon Ahnung haben oder auch nicht. Aber ich glaube, das war damals medial ziemlich breit gewesen. Da wurde viel drüber berichtet und das ist auch gut so, weil das wurde ja alles auf dem Rücken des Amateurfußballs ausgetragen. Weil stell dir mal vor, von Fortuna Magdeburg weiß einer, dass man plötzlich auf das eigene Team wetten kann oder noch schlimmer gegen das eigene Team.
Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil da habe ich nämlich jetzt eine Story zu. Ich dürfte ja mal in der fünften Liga aktiv sein und dort konntest du selbst auf offiziellen Plattformen auf deine eigenen Spiele, also nicht du dürftest, sondern du konntest, laut Vertrag und laut Ordnung war es halt untersagt. Und da gab es tatsächlich mal eine spannende Situation. Wir haben, keine Ahnung, 5., 6. Spieltag vor Ende der Serie hatten wir Brandenburg Süd zu Hause als Heimspiel auf dem Sonntag. Und so eine Stunde vorher war klar, dass der Gegner an diesem Tag mit maximal 10 Leuten gegen uns antreten wird.
Hä?
Weil krank, Bus nicht gekommen, für die ging es um nichts mehr und so weiter. Die sind aber trotzdem angetreten. So. Und das hat vorher, zumindest an dem Sportplatz, keiner gewusst. Aber dann stand es in dem Ticker, in dem Fußball-Live-Ticker drin, Gegner nur mit 10 Leuten und so weiter. Aber damals konntest du zum Glück nicht Live-Wetten auf dieses Spiel machen, sondern du konntest in der Oberliga Süd nur vor Spielbeginn wetten. Und danach gab es tatsächlich WhatsApp-Nachrichten bei diversen Spielern. Hättest du mal nicht Bescheid sagen können, dass das ist. Mensch, hätte ich das gewusst, hätten wir wetten können und so weiter. Das ist irre. Bis dahin wusste ich nicht mal, dass Leute wirklich auf ein Oberligaspiel tippen. Ja? Und danach hast du tatsächlich WhatsApp-Nachrichten bekommen mit, hättest du mir das nicht sagen können und so weiter. Das ist ja völlig irre.
Wollen wir mal den, also das wäre jetzt für den Podcast hier, wäre das ja jetzt hier der absolute Burner. Nimm mal dein Telefon, ich tippe jetzt mal eine Seite ein und ich zeig dir heute vielleicht ein Spiel sogar aus der Oberliga, was man wetten kann.
Sag mal.
Was nicht sein darf. Ne, das darf ich jetzt nicht sagen, das ist ja für die Leute.
Ach so.
Das soll ja keiner finden. Das ist einer dieser illegalen Wettanbieter, den es in Deutschland nicht geben darf, aber wovon es tatsächlich 360 gibt, bei denen kein Einzahlungslimit greift, bei denen nichts an irgendwelchen Sachen ist. So, hier haben wir den jetzt mal. Pass mal auf, zeig dir das mal, wie ich das gemacht habe. Nicht wie ich es gemacht habe, sondern wie ich es aufgedeckt habe.
So. Für alle die nur zuhören, ja, er tippt gerade drauf rum und Danny guckt mir ein bisschen zu interessiert auf sein eigenes Handy.
Nee, wir müssen hier was finden. Pass mal auf.
Aber das ist ja tatsächlich wild, wenn du selber in der Liga spielst und siehst, dass du offiziell sogar auf...
Also ja, zumindest mal regional, guck mal hier, Regionalliga Nordost, darf man nicht wetten in Deutschland, ist verboten, könnten wir jetzt aber wetten. Magdeburg 2 gegen Lok Leipzig.
Also Tag der Aufnahme.
Heute 19 Uhr. Also
ja, Tag der Aufnahme ist Mittwoch.
Ja, der Podcast ist jetzt, wenn ihr das jetzt hört, ist vor ein paar Stunden das aufgenommen worden, aber jetzt spielen die gerade.
Okay. Nee, die spielen noch nicht, aber 19 Uhr. Ja. Aber da kannst du Wetten drauf platzieren, auch als deutscher Kunde, und das ist verboten. Und das ist das Problem, dass es trotzdem geht. Und wenn wir jetzt an einem anderen Tag gucken würden...
Wie, warte, ganz kurz. Hm? Ich habe jetzt gesehen, man kommt jetzt leicht internetmäßig drauf.
Ja.
Wie strafbar mache ich mich als Wetter, wenn ich damit wette?
Ja, das ist halt illegal.
Was ist illegal,
ja. Ja, klar. Absolut.
Also und wie viel 350 solche Anbieter gibt es in Deutschland?
360 sogar. Also da beschweren sich ja sogar die offiziellen Anbieter. Der Deutsche Sportwettenverband hat das auf seiner Seite stehen. Wenn ihr wollt, recherchiert da mal. Sagen, warum brauchen wir eine Lizenz? Weil gleichzeitig, also 30 sind ungefähr lizenziert, 30, 31, wenn trotzdem 360 existieren, so wie die da, die alles anbieten dürfen, die es einfach machen. Die sitzen, glaube ich, in Costa Rica oder sonst wo. Aber die richten sich mit ihrem Angebot speziell an deutsche Kunden und müssen sich an keinerlei Regeln halten. Und hier darfst du all das wetten, all das setzen. Hier kannst du im Prinzip dein komplettes Erspartes heute auf dieses eine Spiel setzen. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass die Gesellschaft immer spielsüchtiger wird. Das System dahinter ist
genau das. Das Geld kriegt man aber von denen, wenn man gewinnt, oder was?
Ja, aber das sag ich dir mal. Ja, also jetzt mal mit dem Gewinnen. Also
weil das klingt so, man macht das da, das ist doch verrückt.
Aber die
ich gehe in ein wildfremdes Scheißportal, mein ganzer auf dem Spiel von FCM2 oder was?
Ja,
was
wenn ich jetzt zum Beispiel auch ganz massiv im Fokus habe, oder wenn auch die, nennen wir es jetzt einfach mal Wettmafia im Fokus hat, sind ja die Schiedsrichter. So, weil als Schiri kann ich natürlich massiv beeinflussen, ob jetzt in der Nachspielzeit ein Elfer gepfiffen wird oder nicht, weil wenn ich natürlich vorher beim Schiri ein spätes Tor kaufe, vielleicht so ab der 85. Minute, wenn ich weiß, zwischen Magdeburg und Lok Leipzig, der Schiri pfeift in der 40. zumindest mal einen Elfer, und selbst wenn der den drüber ballert, der ist doch kein VAR oder sonst was, dann sagt er, da ist einfach ein Spieler zu zeitig reingelaufen, und dann wiederholt er den noch 2-3 Mal, bis die Pille im Netz zappelt. Das kriegt doch gar kein Mensch mit. Und selbst wenn es 5-0 steht für Magdeburg zur Pause, wenn Lok Leipzig dann in der 90. Minute einen Elfer bekommt und da eine Bude macht, das spielt ja in dem Ergebnis, ist das doch völlig egal. Sondern es geht einfach nur um dieses eine gesonderte Ereignis, wo du dann eine Quote hast von, weiß ich was, 3, 4, 5, 6, und da setzt du einfach mal 1.000 Euro drauf, und das machst du auf verschiedenen Plattformen, meinetwegen auf all diesen 360 setzt du 100 Euro drauf oder was auch immer, und da kommt aber ein ordentlicher Batzen Geld zusammen mit diesem einen Ereignis, was du beim Schiri kaufst, und das kriegt kein Mensch mit. Also das ist das große Problem, was wir haben, weil Nachspielzeiten sind ja heutzutage variabel wie nix.
Hast du die Zeit, wenn du mit Wette verloren, vor den Stadien stehst, mit den Leuten das dann so genau zu erklären?
Nein, das ist gar nicht das Thema, sondern mir
geht's. Da redest du nicht mit denen darüber.
Doch, aber nicht über diese speziellen Sachen, sondern es geht einfach nur mal drum, dass die Leute ja fragen sollen, was hast du denn? Aufmerksamkeit ist eine extrem hohe Währung. Viele sehen es oder würden es als Provokation bezeichnen, wenn man trotzdem mal ein bisschen dort sich damit beschäftigt. Aufmerksamkeit zu bekommen für so ein schwieriges Thema ist wahnsinnig schwierig. Ja. So, und das geht tatsächlich nur so, es geht nur über die Emotionen, weil letztlich gehen die Wettanbieter ja auch über die Emotionen, ja, dass sie an die Fans gehen. Und Wettanbieter zahlen noch einen Haufen Kohle, damit die Leute süchtig gemacht werden und ich selber stehe da mit meinem Stock da, mit meinem Schild und stelle mich da hin und krieg da teilweise auch den Hass der Fans ab. Aber zumindest beschäftigen wir uns einfach mal mit dem Thema und wenn die sich alle mal fragen, warum macht ihr das? Warum, bitteschön, macht ihr das? Warum ist er so bekloppt, sich da hinzustellen? Ja, weil ich diese ganze Geschichte von A bis Z durchgemacht habe, weil ich genau weiß, was ich getan habe für das Wetten, was ich meinem Umfeld angetan habe, was ich fremden Menschen angetan habe und weil ich einfach Verantwortung übernehmen will, was ich gemacht habe und andere Leute davor bewahren, dass sie den gleichen Weg gehen, dass sie einfach ins Nachdenken kommen. Darum geht's und das ist ja auch der Grund, warum ich heute hier sitze.
Wo hast du denn Pauli kennengelernt eigentlich?
Im Zug. Im Zug, auch eine ganz wilde Geschichte.
Nach dem Knast?
Naja, klar. Also genau, nee, nicht naja, klar. Im Knast. Ja, nee, nach dem Knast. Pauli, nach dem Knast. Wir waren in Jena gewesen. Ich wollte von Jena nach Dresden fahren. Da fährst du normalerweise über Leipzig. Und genau an dem Tag war die Strecke zwischen Jena und Leipzig gesperrt. Und Pauli stand neben mir am Bahnsteig. Und deswegen musste ich über Halle fahren. Und ja, Pauli ist von Jena nach Magdeburg gefahren, musste auch über Halle fahren. Und deswegen saßen wir uns dann plötzlich im Zug gegenüber und sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hatten wir 17 Minuten Umstiegszeit in Halle. Ich bin dann weitergefahren nach Dresden, sie nach Magdeburg. 2 Tage später habe ich sie besucht, hat geschifft ohne Ende. Hatte ich gleich mal ein tolles Bild von der Stadt gehabt. Und das war am 22. November 23. Also wir haben jetzt auch 2 Jahre, dass wir uns kennen.
Wann hast du angefangen zu erzählen?
Pass auf, nee, wie erzählen?
Na, die Wahrheit.
Im Zug.
Ach, im Zug hast du schon alles erzählt?
Im Zug. Sie wusste von Anfang an Bescheid. Also das ist mir auch wichtig gewesen, dass sie von Anfang an Bescheid wusste, weil nur so geht's. Und der 22.11. ist insofern auch ein besonderes Datum, weil genau vor am 22.11. habe ich damals meine erste Wette platziert und Pauli kennengelernt. Manchmal sage ich immer so scherzhaft, naja, weiß jetzt auch nicht, was schlimmer ist. Aber
hast du die erste Wette gewonnen?
Die habe ich ja gewonnen.
Das war, hast du nicht so 10,11 €?
Ja, stimmt, genau. Nee, aber das war, also dieser Tag ist total markant und mit Pauli hätte mir jetzt nichts Besseres passieren können, weil
Also ist die Marge da höher als 10%.
Was, bei Pauli oder was?
Ja, ja.
Bei Pauli ist da gibt's gar keine Marge. Also das muss
man
wirklich
nicht einzahlen, da kriegt man was.
Nein, das ist wirklich eine ganz tolle Fügung des Schicksals gewesen und ich habe gesagt, das Glück hat mich angefangen wieder zu finden, als ich aufgehört habe, mein Glück im Glücksspiel zu suchen. Mhm. Ja, und das kann ich nur jedem als Tipp geben. Also wer sein Glück im Glücksspiel sucht, der wird eher sein Unglück finden. Und wenn du einfach Vertrauen hast in dich selbst und an das Leben, dann wird das Glück dich irgendwann auch finden.
Wir haben Fragen von Musst-du-machen-Menschen. Vielen Dank dafür. Home Vision, gibt es einen Unterschied zwischen Sportwettensucht und Glücksspielsucht?
Es ist im Prinzip Glücksspielsucht. Wahrscheinlich zielt es ein bisschen auf Casino ab. Die Mechanismen sind letztlich genau die gleichen. Auch da geht es um diese Dopaminausschüttung. Man sagt zwar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Casino-Abhängigen und Sportwetten-Abhängigen. Letzten Endes die Therapie ist genau die gleiche. Der Mechanismus ist genau der gleiche.
Dopamin ist Dopamin. Benny, das ist natürlich eine Frage. Also wenn du sagst, die beantworte ich nicht, ist es okay. Was war der größte Erfolg mit einer gewonnenen Wette? Also ich denke mal, der will jetzt wissen, was das meiste gewesen ist, was du jemals gewonnen hast.
Das ist eine schwierige Frage. Nee, das ist keine schwierige Frage, weil die beantworte ich natürlich nicht, weil das ist natürlich irrelevant, wenn du 800.000 Euro verloren hast.
Genau, die Antwort ist 800 Miese.
Nee, und das ist ja der Punkt, das triggert die Leute, weil Tipico auf seiner Seite zeigt ja auch nur die höchsten Gewinne. Die zeigen ja nicht die Leute, die am meisten verloren haben am Tag, sondern Tipico zeigt die höchsten Gewinne. Ja, und das zeigt jeder. Und das, es geht nicht drum, was du mal gewonnen hast, sondern wir machen mal die Rechnung nach 13 Jahren und da stehen einfach 800.000 Miese plus einen Haufen Lebensqualität verloren plus am Ende noch fast sein Leben verloren. Deswegen ist diese Frage verständlich aus Sicht eines Außenstehenden. Nur gewonnen habe ich in dem ganzen Zeitraum gar nichts außer Erfahrung.
Benny schiebt nochmal nach. Machst du eine Therapie weiterhin, damit die Sucht
Also ich mache meine Therapie ja aktuell sowieso online, ja, also jedes Mal, wenn ich vor dem Stadion stehe, ist Therapie, jedes Mal, wenn ich drüber rede, ist Therapie und ich bin alle 14 Tage hier in Magdeburg auch noch in einer Glücksspielgruppe, um einfach nochmal so ein bisschen gegen Glücksspiel, ja, logischerweise. Um die Erfahrung.
Genau,
nein, ja, aber das ist, also wo wir alle nochmal zusammen.
Wo gehst du halt hin, meine Zockergruppe?
Das mache ich, weil es mir einfach gut tut. Grundsätzlich muss ich aber sagen, diese Aktion Wette verloren, die hat ja erst am 12. September begonnen, also wirklich erst vor zweieinhalb Monaten.
Das ist wirklich
stark. Das war die Therapie. Also das war die beste Therapie, die ich hätte machen können. Und jetzt, aber wirklich erst jetzt, nach 20 Jahren, ist dieser Schalter wieder, hat wieder Klick gemacht. Also der ist wieder zurückgekommen. Weil jetzt habe ich so viele Perspektiven mir geschaffen in diesen zweieinhalb Monaten. Ich fühle mich zurück im Leben jetzt wirklich angekommen. Es gibt beruflich ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und es hat einfach dieses Suchtgedächtnis, dieses Spielsuchtgedächtnis überschrieben. Und zwar mit einem echten Glücksgefühl. Mit einem, also ich habe ein total erfüllendes, tolles Leben. Was ist das hier? Ich habe ein tolles Umfeld, ich habe immer noch sechsstellig Schulden, ja. Und viele in meinem Alter haben vielleicht Haus und Auto oder was auch immer, das habe ich alles nicht. Aber ich bin glücklich, ja. Und ich habe wahnsinnig viel Erfahrung und ich habe unfassbar viel Energie und bin einfach froh, dass ich noch da bin. Und deswegen muss ich sagen, geht's mir gut. Ich würde gerne an den Tag meiner ersten Wette zurückgehen und die vielleicht nicht mehr setzen, aber das geht nun mal nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann meine Zukunft bestimmen. Und genau darauf konzentriere ich mich. Und ich weiß, dass ganz viele tolle Sachen folgen werden. Und du hast am Anfang ja das Thema Film gesagt und Filmrechte. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das irgendwann passieren wird. Man muss einfach nur dran glauben, dranbleiben und letztlich schreibe ich ja jeden einzelnen Tag eine neue Geschichte, ein neues Kapitel und insofern.
Hey Danny, wollen wir die 700 Millionen, die wir auf dem Festgeldkonto von der GmbH haben, auf die Filmrechte platzieren als Wette?
Du meinst die Festplatte mit den Bitcoins?
Aber ich hätte den ja Matthias Schweighöfer.
Nee, dann. Stefan und Danny, worüber habt ihr euch gestritten? Wir konnten uns nicht einigen, wer Thomas Melcher spielt.
Ihr könnt es nicht eigentlich selbst spielen.
Nein, ihr könnt es doch spielen.
Und wie hieß die Hauptdarstellerin von Bang, Boom, Bang?
Alexandra Nell.
Das wäre dann der weibliche Part, das wäre dann Pauli, wenn das
so kommst du auf Alexandra Nell?
Das ist mein Kindheitsschwarm gewesen.
Oh, die haben die bei so einer kleinen
Ja, na klar.
Wenn das hier aus ist, dann erzähle ich hier ein paar Sachen.
Okay, das war eigentlich fast schon ein überragendes Schlusswort, Thomas. Mit aber
GZSZ?
Nein.
Hey, wie hieß denn nochmal Andreas Elsholz?
Yeah. Andreas Elsholz.
Das war, also für alle, die jetzt schon ein bisschen in unserem Alter sind, okay. So haben wir unsere Jugend verbracht.
Was war das Brutalste, was dir bei deiner Kampagne Wette verloren passiert ist? Also und wo, wenn wir das droppen können? Also welche Fans, welche Stadt war am brutalsten?
Also da muss ich ja dazu sagen, es sind ja die Rivalitäten sind ja überall da und gemessen an dem, was hätte passieren können, ist es überall glimpflich ausgegangen, muss man jetzt auch mal sagen. Also überall. In Magdeburg habe ich es natürlich jetzt auch aus taktischen Gründen jetzt nicht in irgendeiner Form auf Zwang durchgezogen und ich glaube, das macht auch Sinn, wenn ich hier wohne, das sehe ich die Leute im Zweifel beim Bäcker oder am Rewe, das muss jetzt nicht sein. Also da muss man auch schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben. Hannover war wild gewesen.
Hannover-Braunschweig dann?
Ja. Wobei in Hannover war wild. Also das Braunschweig selber war dann schon wieder richtig gut gewesen. Also die haben sich echt gut verhalten, gemessen an dem Grad der Rivalität. Wobei ich sagen muss, also dort ist wirklich richtig Hass am Start. Also richtig Hass.
Du hast ja, doch
auch
hast du nicht Camp Nou gesagt irgendwie?
Ja, Camp Nou war ja easy mit Real Madrid. Das Video kommt ja erst noch. Also das ist ja super. Also da haben sogar die Polizisten laufen lassen, wo wir dachten, ich habe ja nichts verstanden. Das ist ja das Nächste. Also
das ist ja eine andere Sprache.
Spanien?
Ja.
Ja. Das schön, dass du es jetzt sagst. Das war mir nicht ganz klar. Nein, aber das war alles okay gewesen. Gestern war nicht okay mit Feyenoord und Ajax. Das geht nicht. Da sind die echt wahnsinnig. Also da hätte ich auch nach Hannover fahren können, wieder mit dem Braunschweig-Trikot. Da wäre das Ergebnis das gleiche, aber die Strecke kürzer.
Das heißt, du konntest mit denen nicht reden? Die haben das nicht verstanden?
Wer, die Holländer?
Ja.
Na, die haben ja alle abgeraten. Die sprechen ja perfekt Englisch. Aber ich habe denen ja nur so ein bisschen gezeigt, auch die Fans mal so gefragt. Aber auch die Polizei kam ja vorher zu mir. Da ist ja nur so ein bisschen von dem Trikot, hat man unten durchgesehen. Da haben die gleich gesagt, bist du verrückt? Also natürlich auf Holländisch, ne? Oder auf Englisch. Aber die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und einer von den Jungs hat auch gesagt, wenn du jetzt die Jacke ausziehst, hier am Stadion, dann wirst du umgebracht. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht so das, wo man sagt, also was, ich fühle mich jetzt danach, ich mach das jetzt einfach.
Dafür hast du dich nicht zurückgekämpft.
Nein, das ist, man muss da Finger, und jetzt letztlich auch so Sachen wie heute zum Beispiel, ne, Magdeburg 2, gegen Lok oder sowas. Sowas kannst du nicht machen und das weiß man auch vorher. Sowas geht leider nicht. Oder Lokchemie oder ich habe ja auch absichtlich, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, auch nicht Halle hier in Magdeburg gemacht. Ich finde, das macht man nicht. Einfach aus Respekt vor dieser, vor dem, was war. So. Und auch eben Dynamo nicht auf Zwang, sondern wirklich dann weit weg vom Stadion und da hatten wir zwei gute Gespräche und dann war das auch okay gewesen, ja. Und das muss man einfach auch in dem Moment respektieren. Ich habe ja ehrlicherweise, weiß ich nicht, wie groß ist eure Reichweite? Ich habe schon Bock auf Aue Dynamo, also Aue in Dynamo, weil Dynamo habe ich ja in Aue gemacht.
Nee, da hören die uns, da hören uns nur die Hardcore-Fans. Bei aber in Aue hört uns doch nur Dings, wie heißt er? Spieler. Blond, ehemaliger Kapitän.
Stefaniak.
Der ist in Jena.
Ach, der ist in Jena, nicht in Aue.
Ach so.
Nils Butzen.
Nils Butzen.
Nee,
sag ich doch.
Aber ein ehemaliger Sachsen-Anhalter spielt dort. Ricky Bornstein.
Siehst du? Ach, der ohne NLZ in die Profiliga gekommen ist.
Aber der Punkt ist ja, es geht ja trotzdem nicht um den Konflikt, sondern es geht um Kommunikation.
Es geht ja, genau.
Und das ist ja der Punkt. Und wenn man vorher schon weiß, wie Lok Chemie, Rostock, ja, ja. St. Pauli, Gladbach, Köln, Offenbach, Frankfurt, wenn du vorher schon weißt, dass es nicht geht, ja, dann machst du es einfach nicht. Punkt.
Das ist Frankfurt sind auch Fans, mit denen du das, glaube ich, nicht machen kannst.
Ja, Frankfurt, also, muss ich sagen, ist tatsächlich auch so ein bisschen, ich mag die. Und deswegen würde ich es auch.
Die Frankfurt-Fans?
Ja, naja, ich habe ein gutes Rat zu den Frankfurtern. Tatsächlich auch so mit Nico Schmidt zum Beispiel. Das ist, die sind mir sympathisch. Und abgesehen mal davon ist Frankfurt Europacup-Sieger geworden, wo ich im Knast war. Das heißt, die haben ja einen Teil meiner Knastzeit durchaus sehr, sehr positiv gestaltet. Ich glaube, die haben in Barcelona da auch gespielt, dieses geile Spiel,
wo
mehr Frankfurter waren, eigentlich vom Gefühl her, als
so Barca-Fans. So geht's mir mit dem FCM. 1974 haben die mir meine
auch im Knast damals.
Als ich im Knast war.
Als ich 74 im Knast war. nee, aber das, also deswegen habe ich da eine gute Verbindung zu Frankfurt. Da würde ich es jetzt auch nicht machen. Und
das also wir müssen mal versuchen, ein Fazit. Nee, Fazit ist Quatsch. Hört euch diesen ganzen Podcast vielleicht zweimal hintereinander an. Wir versuchen mal, die klügsten Stellen auch noch irgendwie auszuschneiden. Das ist wahnsinnig bereichernd mit dir. Thomas Melcher, das Buch Im Kampf gegen Spielsucht und Wettmafia. Zwei Exemplare hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also, wie wollen wir das machen? Wir haben gesagt, wir versteigern das für einen guten Zweck.
Wir versteigern das.
Machen wir das später mal, dann machen wir jetzt noch nicht die Regularien, den denken wir uns noch klug aus.
Ja, sonst ist das jetzt. Versteigern muss ja nicht viel ausdenken, ja.
Wie wollen wir es machen? Also, wer das Buch haben möchte, der bietet.
Nee, wir werden es in einem gewissen Umfeld machen, dass wir auch gleich einen Empfänger haben für die Spende dazu.
Genau, das meinte ich.
Und das Regularium ist relativ easy, weil der Höchstbietende in der Regel bei einer Auktion gewinnt.
Dann ist Thomas ja jetzt in Magdeburg auch unterwegs, dank Pauli, danke. Weil wenn man musste machen, United das nächste Mal spielt, dann nehmen wir den einfach mit dazu.
Wo spielt ihr denn?
Vielleicht spielst du auch mal bei Schul & Friends
mit. Nur renommierte Turniere.
Wir spielen also Promi-Turniere und so ein
Quatsch. Ich wäre gern mit dabei. Also
bei Schule und Friends wäre das ideal.
Auch ohne Promi oder sowas, das ist ja alles.
Unter Promi machen wir nicht mehr.
Logisch. Also ich würde gern mal wieder so an die Pille hacken so ein bisschen. Also,
aber das ist wirklich sehr hohes Niveau, wenn der nicht dabei ist.
Pille hacken, habt ihr beide was gemeinsam?
Ich habe im Knast gespielt. Ja, also ich meine, ich kann das schon ein bisschen.
Du bist der härteste.
Nein, Quatsch.
Der musste bei mir eine Mannschaft spielen.
Ich bin nie emotional. Wirklich, ich bin eigentlich total ausgeglichen, außer beim Autofahren und beim Fußball. Okay. Aber beim Fußball auf dem Platz, das ist wichtig. Also da kann ich richtig schreien, sonst im Leben eher nicht so. Aber
wir überlegen uns das nochmal
vor. Zumindest wenn wir zusammen spielen, bin ich sein Bewährungshelfer auch gerne. Also insofern kann ich dich dann einfach mit unter meine
Die Einladung wird wahrscheinlich nach dem Podcast sofort zu dir kommen, weil wir einige dabei haben, die da sehr scharf drauf sind.
Die würde ich, was mich mal umzutackeln.
Nein, dass du dabei bist.
So, ja, das ist was anderes. Halt. Ja. Gerne doch.
Habt ihr was dagegen, wenn wir den Podcast mit der allerersten Nachricht beenden, die gekommen ist, als wir darum gebeten haben, Fragen zu stellen?
Da kam eine Nachricht.
Da hat nämlich ein ganz kluger Mensch, m.schulz.80, Folgendes geschrieben. Echt übel, Ausrufezeichen. Die letzten Jahre nur auf Sieg mit Kombiwette HSV und Hertha getippt.
Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.